Ja, wir machen weiter in der Apostelgeschichte. Und zwar, wir kommen jetzt zum größeren Stück. Und zwar, ich lese uns von Vers 15 bis zum Ende des ersten Kapitels. Und in diesen Tagen stand Petrus mitten unter den Jüngern auf und sprach, es waren aber etwa 120 Personen beisammen, ihr Männer und Brüder, es musste das Wort der Schrift erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat über Judas, welcher denen, die Jesus gefangen nahmen, zum Wegweiser wurde. Denn er war uns beigezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Dieser erwarb einen Acker aus dem Lohn der Ungerechtigkeit und stürzte kopfüber hinab, barst mitten in zwei und alle seine Eingeweide traten heraus. Es wurde allen kund, die zu Jerusalem wohnen, so dass jener Acker in ihrer Sprache Akeldama genannt wird, das heißt Blutacker. Denn es steht geschrieben im Buche der Psalmen, seine Behausung soll öde werden und niemand soll darin wohnen, und sein Amt empfange ein anderer. So muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind die ganze Zeit über, da der Herr Jesus unter uns ein- und ausging, von der Taufe des Johannes bis zu dem Tage, da er von uns hinweg aufgenommen wurde, einer von diesen muss mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Sie stellten zwei dar, Josef, genannt Barsabbas, mit Zunamen Justus, und Matthias beteten und sprachen, Herr, du Kenner aller Herzen, zeige an, welchen von diesen beiden du erwählt hast, das Los dieses Dienstes und Apostelamtes zu empfangen, von welchem Judas abgetreten ist, um hinzugehen an seinen Ort. Und sie gaben ihnen Lose, und das Los fiel auf Matthias, und er wurde zu den 11 Aposteln hinzugewählt. Wir haben hier einen sehr langen Text, und ich möchte an und für sich die zwei Teile, die jetzt die allgemeinen Dinge bezeichnen, die möchte ich relativ kurz abhandeln, um hier zum Zentrum zu kommen. Und zwar hier ist eine sehr wichtige Aussage, wie man den Willen Gottes erkennt. Und ich bin jetzt 20 Jahre gläubig und ich habe festgestellt, dass immer ein Zeichen, wenn die Gläubigen erweckt waren, das heißt, wenn die Gläubigen begannen, wirklich Gott zu dienen, wenn sie aufgehört haben, Kompromisse zu machen und sich wirklich dem Herrn Jesus hingaben, dann kam immer eine Frage, das ist eigentlich die Frage, die jede Erweckung begleitet, was willst du, dass ich tun soll? Was ist der Wille Gottes für mich persönlich? Als Paulus auf der Straße nach Damaskus dem Herrn begegnet, das Erste, was er sagt, ist, wer bist du? Und das Zweite, was willst du, dass ich tun soll? Und ich denke, ein Gläubiger, der richtig steht, für den ist es eine brennende Realität, dass er in seinem Leben drum kämpft, was der Wille Gottes ist. Ich habe leider festgestellt, dass auch bei diesem Thema der Teufel alles tut, um uns auf die falsche Fährte zu führen. Und das ist mit das kitzligste Thema. Aus dem Grund möchte ich auch die zwei ersten Teile relativ kurz abhandeln, um Zeit zu haben für den zweiten Teil, für den Willen Gottes. Wir haben hier eine eindrückliche Erzählung, was mit Judas geschah. Wir dürfen etwas nie vergessen, Judas war einer dieser 12 Apostel, die der Herr Jesus unter Gebet, also diese ganze Nacht durchgebetet hatte, als er vor seinem Vater lag, hat er auch Judas herausgesucht. Und man sieht hier etwas Schreckliches, wenn man die Person des Judas verfolgt. Ich möchte die Stelle nicht lesen, sondern bitte euch, sie zu Hause nachzustudieren. Man sieht, dass Judas letztendlich fiel an seinem Herzen und sein Herz war gefangen in der Geldgier. Und aus dem Grund sagt auch die Bibel, dass praktisch die Geldgier, die Wurzel alles Übels, hat es Luther übersetzt, ist. Es war der Auslöser, er war der Kassierer der Apostel. Er war der Mann, der den Beutel hatte und die Schrift sagt uns in den Stelle ganz klar, er war ein Dieb. Wir haben hier einfach die Tatsache, dass die Schrift sagt, und das möchte ich uns lesen, 1. Timotheus 6, Vers 9, nur als Streiflicht zu Judas, dass ihre große Gefahrenquelle ist. Ich lese vielleicht ab Vers 6 des Zusammenhangs wegen. Es ist allerdings die Gottseligkeit eine bedeutende Erwerbsquelle, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, so ist es klar, dass wir auch nichts hinausnehmen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Schlingen und viele törichte und schädliche Lüste, welche die Menschen ins Verderben und den Untergang stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel aller Übel. Etliche, die sich ihr hingaben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viele Schmerzen verursacht. Du aber, Gottesmensch, fliehe solches. Das ist einfach eine ganz wichtige Tatsache. Als wenn wir hier Judas betrachten, dann sehen wir, hier war ein großes Übel. Und die alten Brüder, ich bin ihnen sehr dankbar, sie haben uns jungen Brüdern etwas beigebracht. Sie haben uns belehrt und sagten, es gibt drei Dinge, über die die Menschen im Reich Gottes stolpern. Drei Dinge, wo der Teufel sie zu Fall bringt. Geld, Ehre, Sexualität. Die drei großen Gefahrenquellen, mit denen der Teufel versucht, die Gläubigen in die Falle zu locken. Und hier haben wir ein drastisches Beispiel. Bei Judas ging es über das Geld. Einfach die Bitte, studiert die Stelle nochmals nach. Es ist sicher wichtig, dass ein Gläubiger sich hier auch auseinandersetzt mit seinem eigenen Herzen. Dann wird hier nochmals berichtet, die Apostel mussten Zeugen seiner Auferstehung sein. Hier dazu verweise ich einfach auf Teil 3 der Apostelgeschichte. Wir haben das ja durchstudiert. Und zu den Aposteln allgemein auf den ersten Teil. Wir haben ja beide Teile durchstudiert. Nochmals als Merksatz, 1. Korinther 9, Vers 1, wo Paulus sich als Apostel ausweist, wo es ganz einfach heißt, bin ich nicht ein Apostel, habe ich nicht unseren Herrn Jesus Christus gesehen. Die Apostel waren Zeugen seiner Auferstehung. Das ist mir wichtig. Und darum auch in diesem Text, sie mussten Zeugen der Auferstehung sein. Aber jetzt, was mich viel mehr bewegt, das ist in der heutigen Zeit, wie erkenne ich den Willen Gottes? Dieser zentrale Abschnitt am Schluss unseres Textes. Und ich möchte von dieser Stelle ausgehend einfach aufzeigen, wie der Wille Gottes erkannt wird. Und es ist hier ein großer, großer Unterschied im Vergleich zu anderen Stellen. Man könnte jetzt meinen, wenn wir in der Gemeinde jemand heraussuchen müssen als Mitarbeiter, dann machen wir es doch biblisch. Seien wir doch biblisch und werfen wir das los. Wir könnten nichts Unbiblisches tun, wie das loszuwerfen. Man sieht hier an dieser Thematik, wo es um das Losewerfen geht, wie man mit scheinbar biblischen Dingen dem Teufel in seine Falle gehen kann. Darum ist es mir wichtig, an dem Punkt nicht einfach drüber zu gehen, sondern von der Schrift her zu studieren, wie man den Willen Gottes erkennt. Und zwar, wie man ihn im Alten Testament erkannte, wie man ihn zur Zeit der Apostel erkannte und wie man ihn heute, 1994, erkennt. Das Ziel ist einfach, dass jeder von uns am Schluss von dieser Stunde untrüglich weiß, wie er den Willen Gottes für sich persönlich erkennen kann. Zuerst etwas im Alten Testament. Wir haben am ersten Abend gelernt, dass man die Bibel unterteilen muss in heilsgeschichtliche Bereiche. Und wir haben dann gesehen, dass das Alte Testament die Vorbereitung der Erlösung darstellt. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die Evangelien, die Ausführung, die Apostelgeschichte, das Buch des Übergangs, der Verkündigung. Das Heil geht von den Juden zu den Heiden. Die Briefe, die Erklärung der Erlösung und die Offenbarung, die Vollendung, der Abschluss. Jetzt ist wichtig, wenn ich wissen will, wie ich den Willen Gottes erkenne, dann kann ich nicht wahllos meine Bibel aufschlagen und eine Stelle herausgreifen und einfach das als Muster machen. Das ist Schwärmerei, das ist unnüchtern. Also ich wurde noch zu meiner Anfangszeit als Gläubiger, habe ich immer wieder mit Staunen die Zeugnisse der anderen Gläubigen gehört, dass sie ein sogenanntes Vlies ausgelegt hätten. Dieses Wort kommt aus der Lutherbibel und meint einfach die Geschichte von
Gideon in Richter 6, 37, wo er ein Fell auslegte und Gott bat, dass es einmal nass sein sollte, einmal trocken und dann die Umgebung wechselseitig dagegen auch nass oder trocken. Dieses Wunder, dieses Zeichen. Und ich habe meinen besten Freund verloren. Er ging vom Evangelium weg in die Sünde, weil er ein Vlies auslegte. Wir hatten einen Fall, wo es eindeutig um Sünde ging im sexuellen Bereich. Und wir haben ihn gewarnt, es nicht zu tun. Er wollte wegfahren mit seiner Freundin in den Urlaub. Wir haben ihn brachial gewarnt, haben gesagt, du kannst es nicht tun. Und er hat dann entgegen dem Rat der Brüder, ist er hingegangen und hat ein Vlies ausgelegt. Und das Vlies lautete Ja. Das war vom Teufel. Und man sieht hier zumindest etwas. Wir können nicht hingehen wie im alten Bund und einfach wahllos ein Zeichen erbitten von Gott. Das zweite, was wir sehen im 1. Mose 17, dass Gott zu der damaligen Zeit noch den Heiligen des alten Bundes erschien. Das heißt hier, als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr. Das heißt, im alten Bund hat man den Willen Gottes kennengelernt, indem Gott selber erschienen ist. Nun wissen wir, dass der Vater im Himmel nicht erscheint. Wenn ihn jemand sieht, dann muss er sterben, weil er Licht ist. Wir wissen, dass der, der damals erschienen ist, niemand anders war als der Herr Jesus, der ihn hier in einer Christophanie, in einer Christuserscheinung im Alten Testament auftrat. Aber hier ist eindeutig, Gott hat geredet, indem er erschien. Das zweite, in 1. Mose 28, Vers 12. Ihm träumte, siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und dann kommt die Botschaft. Das heißt, im Alten Testament hat Gott geredet durch Erscheinungen, durch Träume. Und er hat geredet, genauso wie in Apostelgeschichte 1, in 4. Mose 26, Vers 55, er hat geredet durch das Los. Doch soll das Land durch das Los verteilt werden. Das heißt, Gott hat hier das Los werfen lassen, um den Willen kundzutun. Also völlig andere Ebene, als wir sie heute kennen. Gott erschien persönlich, er gab Träume und es wurde das Los geworfen. Dann in 4. Mose 27, Vers 21. Und er soll vor Eleazar, den Priester, treten. Der soll für ihn um Rat fragen durch den Gebrauch der Urim. Und das sind Lichter. Das waren die Urim und die Tumim. Das waren, ich sag's mal, ja, besondere Lose, durch die praktisch Gott befragt werden konnte. Also besondere Werkzeuge. 2. Mose 28, Vers 30 zeigt es auf. Und es war ein Allgemeingut. Und das ist wichtig zu wissen. Im Korintherbrief steht, dass Israel Zeichen fordert. Das heißt, als Israel das auserwählte Volk von Gott bereitet wurde, auch in der Zeit der Apostel noch zu Beginn, und vor allem aber zur Zeit der Patriarchen, redet Gott, weil hier Israel im Zentrum steht, durch Zeichen. Durch Erscheinungen, durch Träume, durch das Los. Das ist sehr wichtig zu wissen. Wenn es um Israel geht, redet Gott durch Zeichen. Du sollst in das Brustschildlein für die Rechtspflege das Licht und das Recht legen. Hier steht Urim und Tumim. Diese zwei Dinge, um Gott zu befragen. Und dann Richter 6, 37, die Geschichte mit dem Vlies. Ich denke, die ist bekannt. Dann Daniel 10, Vers 5, die nächste Stelle, wo es ganz einfach eine Engelerscheinung gab. Ich hob meine Augen auf, schaute und siehe, da stand ein Mann in Leinwand gekleidet und die Lenden mit Gold von Ufas umgürtet. Da wird der Engel beschrieben, da kommt die Botschaft. Das heißt, im Alten Bund und bereits vor dem Alten Bund, bevor das mosaische Gesetz hier war, zur Zeit der Patriarchen, redet Gott, und das war das normale Reden, redet Gott durch Erscheinungen, durch Träume, durch das Los, durch Urim und Tumim, durch diese Befragungsgeräte, durch Zeichen, durch sogenannte Vliese oder durch klare Wunder, es war ein Wunder. Er redet durch Engel und er redet grundsätzlich, um seinen Willen kundzutun. Ab 2. Mose 19, Vers 3 redet er durch das mosaische Gesetz. Das heißt, Israel hatte das ganze mosaische Gesetz, wo drin stand, was Gott wollte. Da gehört nicht nur die 10 Gebote dazu, sondern der ganze Wille Gottes im Alten Bund war durch das mosaische Gesetz dem Volk kundgetan. Das heißt, das Volk kannte den Willen Gottes. Und parallel dazu gab es Erscheinungen, Träume, das Los wurde geworfen, Engel erschienen. Das heißt, das Volk Gottes hatte im alten Israel eine weite Palette von Erscheinungsformen, wie Gott seinen Willen kundtat. Wenn wir jetzt in unseren Text hineingehen, dann fällt es auf, dass die Apostel in Apostelgeschichte 1 ab Vers 15, dass sie ein alttestamentliches Mittel benutzen, um den Willen Gottes zu erfragen. Sie benutzen hier nämlich das Los. Sie werfen ganz einfach das Los. Sie bitten Gott, es anzuzeigen, und dann wird es losgeworfen. Manchmal wäre ich froh, wenn es so einfach wäre. Wir haben in der Gemeinde eine Entscheidung gehabt, die war vor kurzem, ist genau ein Tag alt, die war sehr schwierig. Wir haben kein Los gehabt. Es kam kein Engel. Keiner hat einen Traum gehabt, sondern wir mussten die Entscheidung vor Gott fällen. Ich war trotzdem dankbar. Der Herr Jesus gab klare Weisung. Wir konnten am Schluss erkennen, was der Wille Gottes war. Wir sehen nachher, wie das auch im Neuen Bund geht. Aber ich möchte die Augen öffnen für eine Tatsache. In Apostelgeschichte 1, Vers 15 bis 26, in dieser Passage, wo es um die Auferstehung geht, wo noch der alte Bund vorliegt, wo der Heilige Geist noch nicht ausgegossen war, wo das Zeitalter der Gemeinde noch nicht angebrochen war. Wir sind hier heilsgeschichtlich im Alten Testament. Da werfen die Apostel das Los. Das ist hochinteressant. In Kapitel 6, kurze Zeit danach, haben dieselben führenden Leute der Gemeinde, haben dieselben Apostel wiederum eine Personalentscheidung zu fällen. Und jetzt ist interessant, jetzt sind wir nicht mehr im Alten Testament, wir sind seit der Ausgießung des Heiligen Geistes im Neuen Bund. Das heißt, wir sind in der Zeit der Gemeinde, in der Zeit der herausgerufenen Gemeinde. Das Interessante ist, in dem Moment, wie das Heilszeitalter wechselt, vom Alten zum Neuen Bund, wendet die Apostel andere Mittel an. Niemand kommt mehr auf die Idee, ein Los zu werfen, sondern hier passiert was ganz anderes. Ich lese uns mal das Stück ab Vers 1. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da beriefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ziemt sich nicht, dass wir das Wort Gottes verlassen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, von gutem Zeugnis, voll Heiligen Geistes und Weisheit. Die wollen wir für diesen Bedarf bestellen. Was Erstaunliches passiert. Die brauchen kein Los mehr. Weil hier ist ein großer Unterschied. Jetzt ist der Heilige Geist als Geist der Sohnschaft in ihre Herzen eingezogen und sie sind plötzlich in der Lage zu wissen, was der Wille Gottes ist, was sie tun sollen. Plötzlich haben die Apostel das Zeugnis, dass ein Kriterium gibt. Wenn sie nach diesem Kriterium handeln, sind sie im Willen Gottes. Die Entscheidung kommt ohne Los, ohne Zeichen, ohne Wunder, durch Geistesleitung des Herrn zustande. Das ist der große Unterschied. Im Alten Bund hat Gott in der Regel äußerlich geleitet. Im Neuen Bund leitet Gott in der Regel innerlich, obwohl es die begleitende Führung auch äußerlich gibt. Aber hier ist ein großer Unterschied. Es geschieht nicht mehr über Zeichen, nicht mehr über Wunder. Das vorab zum Einstieg. Für mich ist wesentlich, Ein Gläubiger, der vor Gott richtig steht, für den kann es nur eine Frage in seinem Leben geben. Was willst du, Herr, dass ich tun soll? Das ist ja die Seuche der Endzeit und die Seuche, die Krankheit der Gläubigen, dass die Gläubigen vielfach nicht mehr den Willen Gottes tun wollen, sondern ihr eigen Leben leben. Auch der Aufbruch der Charismatik ist doch nichts anderes als Selbstverwirklichung par excellence. Wenn man mal liest, was ein Mann wie Dr. Schuller redet, dann sieht man, es geht hier um das Ego. Und im Neuen Bund, für die Heiligen des Neuen Bundes, hat die Bibel was völlig anderes. Aber jede Erweckung, ich möchte es noch einmal betonen, jede Erweckungsbewegung, wo Gott Aufbrüche gab, wo Gott Gnade gab, war begleitet durch eine tiefgreifende Buße und durch die Frage nach dem Willen Gottes. Man kann auch eine Epoche kirchengeschichtlich beurteilen, wo sie steht. Man muss nur die Gläubigen beobachten, ob die Frage, was ist der Wille Gottes, im Zentrum steht oder nicht. Ich bin 20 Jahre gläubig. Ich kam in einer Erweckung, in einer örtlich begrenzten Erweckung zum Glauben. Und für uns gab es gar keine Frage als, was ist der Wille Gottes? Und es hat lange, lange Zeit, war das auch allgemein guter Gläubigen. Überall war die brennende Frage, was ist der Wille Gottes, für mich persönlich. Und mir ist aufgefallen in den letzten 5, 6 Jahren, wie diese Frage, genauso wie die Frage nach der Wiederkunft Jesu, wie diese Fragen verstummt sind. Man hört sie kaum mehr. Immer wieder gibt es erweckte Gläubige, die die Frage stellen. Aber als allgemeinguter Gemeinde, dass eine Gemeinde drum kämpft, drum ringt, dass die Gläubigen bewegt werden in ihrem Herzen, was der Wille Gottes ist, das ist verschwunden. Das ist Endzeitzeichen. In Matthäus 7, Vers 21 zeigt der Herr was ganz Nüchternes. Er sagt, nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird in das Himmelreich eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Das heißt, der Herr Jesus bindet hier die Echtheitsfrage der Gläubigen an das Tun des Willens Gottes. Und wenn jemand wirklich echte Bekehrung erlebt, dann bricht die Frage auf. Siehe Paulus, was willst du, dass ich tun soll? Und ich bin immer skeptisch, wenn jemand sich bekehrt, angeblich, und dann ist immer die Frage, ja, was darf ich noch? Wenn genau die Thematik herumgedreht wird, nicht mehr gefragt wird, was ist dein Wille, dass ich tun soll, sondern wenn gefragt wird, was darf ich noch? Bin ich immer misstrauisch, ob Bekehrung vorliegt. Wir müssen aber, wenn wir diese Thematik von der Bibel her studieren, zwei Dinge beachten. Der Wille Gottes für mich und für dich persönlich ist teilweise identisch. Der Wille Gottes für dich und mich ist teilweise unterschiedlich. Das heißt, es gibt keinen undifferenzierten Willen Gottes, sondern es gibt einen geteilten Willen Gottes. Und zwar der Wille Gottes ist immer grundsätzlich in zwei Teile unterteilt. Und zwar zuerst in den allgemeinen Willen Gottes und dann in den persönlichen Willen Gottes für jeden für uns. Das heißt, der allgemeine Wille Gottes ist für alle Gotteskinder gleich. Für jeden, der wiedergeboren ist, für jeden, der gewaschen ist im Blut Jesu, ist dieser allgemeine Wille Gottes gleich. Der erste Teil, den wir betrachten, der allgemeine Wille Gottes, da braucht niemand darüber zu beten, ob es ihm gilt, das ist für alle Gläubigen gleich. Das heißt, Gott macht Folgendes. Wenn er seinen Wille kundtut, zeigt er uns zuerst auf, dass es einen Willen gibt, der alle betrifft. Das heißt, Anweisungen und Willensentscheidungen Gottes, denen sich alle Gläubigen zu unterwerfen haben, unabhängig von ihrer persönlichen Führung. In diesem ersten Teil, und ihr werdet sehen, rein vom Platz her, dass dieser Teil viel größer ist wie der zweite Teil. Das ist normal. Und dieser erste Teil, dieser allgemeine Wille Gottes, das ist auch unterm Strich das Wichtigste. Ich möchte nicht alle Stellen lesen, weil hier hat es auch allgemeine Bekanntgaben, die uns Gläubiger klar sind. Zum Beispiel der erste Teil in Offenbarung 4, Vers 11, zeigt ganz nüchtern, dass es der Wille Gottes war, dass Schöpfung geschah. Die Schöpfung war der Wille Gottes. Schöpfung ist niemals Evolution, sondern Schöpfung ist der Wille Gottes. Und dann das Zweite, was ebenfalls der Wille Gottes war, das war die Inspiration der Heiligen Schrift. Zwei ganz wichtige Punkte. Es war der Wille Gottes, dass die Heilige Schrift inspiriert wurde. Ich möchte es lesen, 2. Petrus 1, Vers 21. Niemals wurde durch menschlichen Willen eine Weissagung hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben redeten heilige Menschen von Gott gesandt. Das heißt, es war der Wille Gottes, dass dieses Buch, das uns heute vorliegt, in mehr oder minder guter oder schlechter Übersetzung, dass dieses Buch von Gott her inspiriert wurde. Das war sein Wille. Inspiration des Wortes Gottes in den Grundtexten. Und dann wird er spezifisch. Matthäus 18, Vers 11. Dann wird der ganze Text der Bibel sehr spezifisch. Matthäus 18, Vers 11. Des Menschen Sohn ist gekommen, das Verlorene zu retten. Dann wird uns dargelegt, dass es eindeutig der Wille Gottes ist, dass Sünder gerettet werden. 1. Timotheus 2, Vers 3. Solches ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Vollerkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Wille Gottes, dass die Sünder gerettet werden. Und wenn man jetzt fragt, was ist denn der Wille Gottes für die Menschheit, für die Ungläubigen? Der Wille Gottes für die Ungläubigen ist, dass sie gerettet werden. Es war der Grund, warum Männer wie Hudson Taylor, Männer wie William Carey, warum sie ihre Heimat verließen und hingingen, sich Gott hingaben, um Seelen für den Heiland zu retten. Das ist der ganze Grund. Es ist der Wille Gottes, dass Menschen gerettet werden. Der Wille Gottes für jeden Unbekehrten ist eindeutig immer zuerst, dass er gerettet wird. Auch wenn wir seelsorgerlich mit Menschen zu tun haben, muss die erste Frage oder die erste Prüfung in die Richtung gehen, ist der Mensch, der vor mir sitzt, ein Gotteskind, ist er gerettet? Sonst wollen wir gar nicht weitermachen in Bezug auf Seelsorge, in Bezug auf den Willen Gottes. Es muss klar sein, ob ein Gotteskind vor mir sitzt oder nicht. Schon mal der entscheidende Punkt. Der Wille Gottes für die Welt ist Bekehrung, Errettung, Wiedergeburt. Dann Matthäus 26, Vers 42. Und ich denke, hier kann man das auch missionarisch benutzen. Wenn mir jemand sagt, du, ich weiß, was der Wille Gottes für dich persönlich ist. Der fragt, was? Dass du gerettet wirst. Das ist ja vollständig biblisch abgedeckt. Es ist der Wille Gottes, dass der Sünder gerettet wird. Das drückt sich dann auch aus, als der Herr Jesus hier in Gethsemane kämpft. Da heißt es, wiederum zum zweiten Mal ging er hin, betete und sprach, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und hier sehen wir, dass das Opfer Jesu am Kreuz vor Golgatha absolut dem Willen Gottes entsprach. Das war der Wille Gottes, dass der Heiland, der präexistent in den Himmeln, beim Vater im Himmel vor Grundlegung der Welt war, dass er seine göttliche Gestalt niederlegt, Mensch wird wie wir, ans Kreuz vor Golgatha geht und für unsere Sünden bezahlt. Das ist Zentrum des Willens Gottes, das vollkommene Opfer am Kreuz vor Golgatha. Hebräer 10, Vers 10 und 14. Mit die wichtigsten Verse in der Bibel. In diesem Willen sind wir geheiligt durch die Aufopferung des Leibes Jesu Christi eins für allemal. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die, welche geheiligt werden, für immer vollendet. Das ist der Wille Gottes, dieses vollkommene Opfer am Kreuz vor Golgatha. Dieses Opfer, in dem Gott vollständig zufriedengestellt wird, in allen Belangen, die die Sünde und die den Sünder, vor allem aber den Mensch betreffen. Das heißt, alles, was der Mensch ermangelt, dem Vater im Himmel gegenüber, ist Genüge getan durch dieses vollkommene Opfer. Das war der Wille Gottes. Ein vollkommenes, absolut ausreichendes Opfer am Kreuz vor Golgatha. Und Geschwister, wir sind humanistisch verseucht. Mir wird immer mehr bewusst, wie sehr man geprägt wird durch diese humanistische Erziehung, durch die Umwelt, auch durch die Medien, selbst wenn man sich ihnen nicht unbedingt aussetzt. Für unsere Väter war es undenkbar, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die dieses vollkommene Opfer verwarfen. Das ist genau das, was in der Endzeit passiert. Mit diesem Schrei der humanistischen Liebe wird selbst das Zentrum des Willens Gottes, das vollkommene Opfer, preisgegeben um einer teuflischen Einheit willen. Das ist dramatisch. Der Wille Gottes ist ein einmaliges, blutiges, unwiederholbares Opfer am Kreuz von Golgatha. Das war das Zentrum des Willens Gottes. Und das ist ein Gräuel für Gott, wenn wir nur auch einen Blick auf Lehren werfen oder zusammenarbeiten mit Leuten, die dieses Opfer verwerfen. Ich möchte nicht verhehlen, dass die Messe Lästerung darstellt, weil sie das vollkommene, ausreichende, allgenugsame Opfer Jesu verwirft. Also man sieht auch hier, wie hier schon der Wille Gottes preisgegeben wird von den Gläubigen, in einem Wahn der sogenannten Liebe, was gar keine Liebe ist, sondern ist oft Gefühlsduselei. Entschuldigt den Ausdruck, aber es ist oft Gefühlsduselei, was mit der Liebe Gottes nichts mehr zu tun hat. In 1. Johannes 3, Vers 23, das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Das ist der allgemeine Wille Gottes, nicht nur dieses Opfer. Wisst ihr, Geschwister, wenn ich morgens aufwache und der erste Gedanke durch meinen Kopf geht und ich mir überlege, was ist der Wille Gottes, dann muss im Zentrum meiner Gedanken eigentlich stehen, der Wille Gottes ist dieses herrliche Opfer. Ich weiß nicht, wie ihr betet, aber ich denke, wenn man sich morgens nach dem Schlaf Gott nähert, sollte zuerst im Zentrum dieses große Opfer sein, nämlich dann kann man beginnen, mit Gott zu reden über dieses vollkommene Opfer. Wir sind nahegebracht durch dieses Blut. Ich habe Zutritt zum Heiligtum durch das kostbare und teure Blut. Alles, was, ich sag's mal, mir die Gemeinschaft mit Gott ermöglicht, kommt aus diesem Opfer. Und dann, wenn ein Mensch dieses Opfer angenommen hat, dann passiert dieser 23. Vers, dann gibt ihm Gott den Glauben. Dann plötzlich bricht dieser Glaube hervor, von dem die Schrift sagt, dass der Herr Jesus der Anfänger und der Vollender dieses Glaubens sei. Dann wirkt er durch den Heiligen Geist im Herzen des bußfertigen Sünders diesen Glauben. Und dann kommt der allgemeine Aussage, die Liebe zu den Gläubigen. Es gibt andere Stelle, wo es heißt, die Liebe zu allen Heiligen. Es ist absolut der Wille Gottes, dass die Heiligen in Liebe miteinander leben. Und wenn euch nur die kleine Forderung, die hier Gott gibt, wenn euch das Gebot unseres Herrn ansäht und in die Praxis hineinsäht, dann seht ihr, wie der Teufel hier Triumphe gefeiert hat. Wie es ihm gelungen ist, das Fleisch der Gläubigen aufzustacheln, dass Mord und Totschlag in Anführungszeichen unter den Gläubigen geschieht. Im geistlichen Bereich, nicht körperlich, aber geistlich. Es gab ein Gemeindehaus, die waren berüchtigt dafür, wie gut sie streiten konnten. Gläubige. Es ist absoluter Wille Gottes, so wie Paulus einmal schreibt, er lobt ihre Gemeinde und sagt, dass er gehört hat von eurem Glauben und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Das ist der Wille Gottes. Die Liebe zu allen Heiligen. Aber nicht die Gemeinschaft mit Unbekehrten. Nicht die Gemeinschaft mit Halbbekehrten. Da fordert Gott rigorose Absonderung. Nicht die Gemeinschaft, obwohl ich ihn liebe, mit dem Gläubigen, der in Sünde lebt. Da fordert die Bibel Ausschluss, da fordert sie Gemeindezucht. Das ist ein Unterschied. Aber die Liebe zu allen Heiligen. Ich habe mir extra das Wort Agape, habe ich mir sogar extra auswendig gelernt, was es bedeutet. Weil ich so baff erstaunt war, was Liebe wirklich meint im biblischen Sprachgebrauch. Das heißt, der unverbrüchlich feste Wille, für einen anderen das Beste zu suchen, egal was es mich oder ihn kostet. Das ist Agape. Der unverbrüchliche Wille, für einen anderen das Beste zu suchen, egal was es mich oder ihn kostet. So hat Gott gehandelt. Das war die Agape. Ihn hat es der Sohn gekostet. Und mit so einer Liebe, das Beste des Mitgläubigen zu suchen, das ist der Wille Gottes. Wisst ihr, und wenn dann die Gläubigen beginnen zu fragen, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Dann in der Regel muss man ihnen sagen, du, hör mal auf zu fragen, was der Wille Gottes für deinen persönlichen Weg ist. Bete zuerst einmal, dass Gott dir Gnade gibt, dass du den Wille Gottes, der klar geschrieben steht, wo du überhaupt nicht drüber nachdenken musst, dass du ihn tust. Das ist nämlich das Elend. Wir haben Gläubige, die dauernd vielleicht auch das bewegt, was ist mein persönlicher Weg, und die nicht bereit sind, den allgemeinen Willen Gottes zu tun. Und dann zeigt eben Gott den spezifischen Wille für unser Leben auch nicht, wenn man nicht bereit ist, den allgemeinen Willen Gottes zu tun. Nach der Errettung im Glauben und in der Liebe zu allen Heiligen zu leben. Der nächste Pfeiler des Willens Gottes, 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und jetzt sagt er vorher einen Satz, dem Gläubiger manchmal nicht klar ist. Seid in allem dankbar. Wisst ihr aber, nicht die Dankbarkeit, wie ich sie damals in den Büchern von Merlin Carruthers mir auch versucht habe anzuerziehen. Indem er hingeht und dann gegen jegliche Überzeugung einfach versucht, Lobpreis zu produzieren, Dankbarkeit zu produzieren. Sondern wenn Gott sagt, sei dankbar, dann meint er es immer gleich von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte. Das ist mit Unterschied. Es ist überhaupt kein Problem, in allem dankbar zu sein mit den Lippen. Das ist einfach. Das ist ein ganz gewöhnliches Training. Kriegt jeder hin, der ein bisschen Zucht ausüben kann. Es ist aber ein Unterschied, ob ich von ganzem Herzen dem Vater im Himmel dankbar bin für zum Beispiel das Wichtigste, was er mir gab, seinen Sohn. Und je mehr ich in die gläubigen Kreise hineingehe, ich glaube nicht einmal so sehr, dass für die klarstehenden Gläubigen Sünde, offene Sünde, ein Problem darstellt. In der Regel wird die, wenn sie hervorkommt, dann auch zuchtmäßig oder seelsorgerlich behandelt. Sondern die geheime Krankheit der Gläubigen ist die Unzufriedenheit. Gott sagt, sein Wille ist Dankbarkeit. Und wo ich hinsehe, siehst du die verdeckte Unzufriedenheit der Gläubigen. Du bist unzufrieden mit der Führung, du bist unzufrieden mit dem Weg, den der Herr mit einem geht, du bist mit seiner persönlichen Situation unzufrieden. Wisst ihr, es ist dem Teufel gelungen, die Gläubigen auf ihre äußeren Umstände zu lenken. Ich kenne das auch von mir. Statt wenn der Gläubige sich um die innere Dinge dreht, um das Zentrum des Willens Gottes, um das vollkommene Opfer, dann müsste er in allen seinen Problemen überfließen vor Freude, weil er das Zentrum erkannt hat und der entscheidende Schritt in seinem Leben getan hat, weil er nämlich zum Glauben kam. Und wenn man das liest, was Paulus in 2. Korinther 7, Vers 4 sagt, dann sieht man, dass dieser Mann das getan hat. Er sagt, ich bin mit Trost erfüllt und fließe über von Freude bei all unserer Trübsal. Mittendrin in der Trübsal, mittendrin in der Frustration, wo alles schief geht. Wenn ihr wissen wollt, was dem Paulus passiert ist, dann lest Kapitel 4 und Kapitel 6 vom 2. Korintherbrief. Und ich glaube nicht, dass uns das schon passiert ist. Und dann geht der Mann hin und sagt, in all dieser Trübsal, in all diesen schrecklichen Dingen bin ich überfließend vor Trost und vor Freude. Und dann kann der Mann in jedem seiner Briefe oder so gut wie in jedem seiner Briefe schreiben, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Nicht als Floskel, sondern als ein Ausbruch seines innersten Herzens. Und es ist oft der Grund, wir sind nicht bereit, wirklich im Glauben zu leben. Wir sind nicht bereit, wirklich die Heiligen zu lieben. Wir sind auch nicht bereit, wirklich dankbar zu sein oder Dankbarkeit vor Gott zu suchen. Und dann wundern wir uns, dass wir die persönliche Führung für unser Leben nicht erkennen. Wir möchten den 7. Schritt tun, bevor wir den 2. getan haben. Und ich bin heute felsenfest überzeugt, für mich persönlich und für euch alle, wenn ich oder wenn ihr den Willen Gottes für euer Leben nicht erkennt, dann hat es nur einen einzigen Grund, wenn ihr den allgemeinen Willen Gottes nicht tut oder nicht tun wollt. Sobald ihr beginnt, den allgemeinen Willen Gottes von Herzen zu tun, wird die zweite Türe sich öffnen. Aber ich kann euch versprechen, die zweite Türe geht nicht auf, bevor man das erste nicht tut. Und dann in 1. Petrus 2, Vers 15 zeigt der Herr einen weiteren Schritt. Dort heißt es, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun den unverständigen und unwissenden Menschen den Mund stopft. Ich habe gestern mit einem Gläubigen telefoniert. Und er hat mir erzählt, was er den anderen Gläubigen alles antun wird. Ich habe ihn dann gefragt, Lukas 9, Vers 53 bis 55. Interessant, dass die modernen Bibeln mit dieser Lesart-Theorie diese Stelle wegschneiden, wo geschrieben steht, wisst ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid? Ich habe ihn dann gefragt, weißt du nicht, wes Geistes Kind du bist? Sagt er, ja, ja, ich weiß das, theoretisch. Aber du kennst mich ja, gell? Manchmal wehe, wenn ich mich nicht zurückhalten würde und... Wisst ihr, hier ist genau das Gegenteil. Die Bibel sagt, egal wenn du angegriffen wirst, dann überwinde das durch Gutes tun. Der Wille Gottes ist grundsätzlich, dass wir, egal was uns passiert, mit Gutes tun beantworten. Indem wir Gutes tun, antworten wir. Das Fleisch schlägt zurück. Es war eine große Konferenz innerhalb der Heiligungsbewegung. Es war vor der Jahrhundertwende. Ich denke vor der Jahrhundertwende. Zwei berühmte Redner. Der eine hält seinen Vortrag, der zweite Mann zerfetzt den anderen und geht auch bei seiner Argumentation in die persönliche Beleidigung hinein. Und er hat keine Gelegenheit, es in Ordnung zu bringen, er muss abreißen. Er hat den nächsten Termin, damals gab es keine Autos, sondern eher, man musste Zug fahren. Und er eilt auf den Zug, will mit seinem schweren Koffer die Halle verlassen und plötzlich steht der andere Bruder neben ihm, den er zerfetzt hat, Stunde vorher, und trägt ihm seinen Koffer zum Bahnhof. Sagt, komm, ich helfe dir. Dieses Streitgespräch ist anders geendet wie normal. Könnt ihr euch vorstellen, was im Herzen dieses Mannes passiert ist. Er wurde überwunden durch das Gute. Er wurde überwunden durch die Liebe dieses Mannes zu ihm, zu dem Heiligen, der nicht richtig stand. Und das ist der Wille Gottes. Ihr versteht? Der Wille Gottes ist nicht, dass ich Gift verspritze. Der Wille Gottes ist nicht, dass ich After rede. Der Wille Gottes ist nicht, dass ich mein Recht durchsetze. Sondern der Wille Gottes ist, dass ich mich auf die linke Wange schlagen lasse, wenn jemand auf die rechte schlägt. Der Wille Gottes ist, dass ich durch Gutes tun das Böse überwinde. Wenn er nur die paar Dinge zusammenfasst, Glaube, Liebe, Dankbarkeit, Gutes tun, dann merkt ihr etwas, wir haben viel zu tun. Aber Geschwister, wir müssen das ernst nehmen. Wir können nicht einfach in der Bibel lesen, dass das der Wille Gottes ist und drüber hinweggehe, wie würde es nicht geschrieben stehen würde. Und dann mit erhobenem Haupt zu sagen, ich diene Gott. Wo diene ich denn Gott, wenn ich nicht bereit bin, seinen Wille zu tun? Was ist der wahre Gottesdienst, indem ich tue, was Gott will? Als Gott auf der Straße nach Damaskus, als der Jesus Paulus rekrutiert, anders kann man es nicht nennen, was passiert sofort? Die Frage nach dem Willen Gottes bei allen. Als Jesaja im Tempel steht, sagt der Herr, wer will gehen? Die Frage nach dem Wille Gottes. Jesaja sagt, hier bin ich. Der Kampf mit Jeremia in den ersten zwei Kapiteln. Lest die ganze Bibel. Der Kampf mit Mose, im 2. Mose. Immer selbe. Geh für mich. Der Wille Gottes. Gott zu gehorchen, seinen Willen zu tun. Und hier ist ein riesengroßes Problem. Wir müssen lernen, den allgemeinen Willen Gottes zu tun, bevor wir ein Recht haben, nach dem persönlichen Willen Gottes zu fragen. Wir müssen auch den Mut haben als Seelsorger, wenn jemand kommt und nach dem persönlichen Willen Gottes fragt, dass man ihn zuerst ausfragt und testet, ob er überhaupt bereit ist, den allgemeinen Willen Gottes zu tun. Oder, was ich noch viel stärker vermute, auch von der Erfahrung her, dass er unter Umständen den Willen Gottes gar nicht kennt. Und es gibt auch Fälle, wo jemand gar nicht wissen will. Und dass wir dann eben auch konsequent sind, so wie die Schrift konsequent ist, und auch einem Gläubigen dann leider mitteilen müssen, dann habe ich dir auch nichts mehr zu sagen, Entschuldigung. Wohingegen, wenn hier eine Seele kommt, die der Wille Gottes tun will, die bereit ist, Gott zu dienen, dass man dann alles dran setzt, mitzukämpfen, mitzubeten, mit in der Schrift zu forschen, ihn auf den Weg zu leiten, dass der Herr ihm helfen kann. Ich denke, hier ist ein großes Feld, das brach liegt bei den Gläubigen. Das alles, was wir vorher gesehen haben, wird zusammengefasst in einer Zentralaussage in 1. Thessalonicher 4, Vers 3 und folgende. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass jeder von euch wisse, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehre zu besitzen, nicht mit leidenschaftlicher Gier wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Dass niemand zu weit greife und seinen Bruder im Handel übervorteile, denn der Herr ist ein Rächer für das alles, wie wir euch zuvor gesagt haben und bezeugen. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinigkeit berufen, sondern zur Heiligung. Darum, also, wer sich darüber hinwegsetzt, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Das ist jetzt ein zentraler Punkt. Das ist ein sehr zentraler Punkt, wo die Schrift angelangt ist. Sie fasst es zusammen und sagt, der Wille Gottes ist eure Heiligung. Es gibt im Grundtext zwei Worte, die ganz klar getrennt werden. Heiligkeit und Heiligung. Und an diesen Stellen steht eindeutig Heiligung. Das heißt, den Prozess des Geheiligtwerdens. Das ist so etwas Zentrales in der Bibel, dass ich denke, dass wir hier kurz verweilen müssen, wenn das der Wille Gottes ist. Dann muss ich wissen, was das heißt. 1. Korinther 1, Vers 30. Durch ihn seid ihr in Christus Jesus, welcher uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Das heißt, meine Heiligung kommt nie aus mir heraus, sondern die Heiligung ist Bestandteil des Opfers am Kreuz vor Golgatha. Der Herr Jesus ist meine Heiligung. Das ist der große Unterschied. Alles, was bei mir heiligungsmäßig geschieht, ist nur eine Antwort, das heißt eine Reaktion auf das vollkommene Opfer. Das ist das krasse Gegenteil zu dem, was man unter Heiligung versteht, im Sinne auch des Katholizismus, im Sinne der Gesetzlichkeit. Ich war auf einer Konferenz, ebenfalls der Heiligungsbewegung, ist ein paar Jahre her. Vor mir redete ein Referent, ein angesehener Mann. Er predigte folgendermaßen: Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Wenn du nicht absolut diese Forderung der Heiligung erfüllst, dann fällst du am Schluss. Und dann sagte er als letzten Satz: Aber wie das geht, weiß ich auch nicht. Dann hat er sich gesetzt. Und dann waren zum Glück Brüder hier, die das nicht ertragen haben. Ein junger Bruder, ein relativ junger Bruder, stand auf und sagte: Lieber Bruder, so geht's ja wohl nicht. Ich bin mir vollständig bewusst, dass es, wenn es um Heiligung geht, zwei Extreme gibt. Das eine Extrem, wo Menschen versuchen, aus eigener Kraft heilig zu werden, was eine Verwerfung des Opfers darstellt. Und die zweite Sicht, wo Menschen das Opfer in dem Sinne interpretieren, dass sie sagen, es ist ja alles geschehen, ich kann machen, was ich will. Und dass man dann locker wird, das ist schon fast ein gnostischer Gedankenansatz. Aber man sieht ganz nüchtern, was Heiligung heißt. In 1. Thessalonicher 4, Vers 7. Wir sind heute eine Generation, die geprägt ist von vier großen Sünden. Ich möchte sie uns lesen aus Offenbarung 9, Vers 21. Diese Sünden, die hier in der Offenbarung dann voll auf die Spitze getrieben werden, die prägen die Endzeit. Auch unsere Zeit ist geprägt von diesen Sünden. Obwohl es noch nicht so weit ist, dass sie ausgereift sind, aber wir sind schon in einem sehr weiten Stadium. Sie taten nicht Buße, weder von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer Unzucht oder Hurerei, noch von ihren Diebereien. Wir sind ein Zeitalter, wo von vier Sünden geprägt ist. Und hier setzt Gott bewusst an. Gegenüber der Unreinigkeit hat Gott einen einzigen Punkt, und das ist Heiligung. Der Wille Gottes ist, dass die Gläubiger heilig und rein sind. Und Geschwister, lass mich offen reden. Hunderttausende von D-Mark sind verpulvert worden, und ich würde sofort eine Spende machen, wenn ein paar aufstehen würden, die sich bereit erklären würden, diese elenden Machwerke und Schandflecke der Gemeinde Jesu, die Ehebücher genannt werden, mit einzustampfen. Der Teufel hat in den letzten 10 Jahren die Gemeinde Jesu mit so einer dreckigen Pornografie unterlaufen, wie ich es noch nie erlebt habe. Ich kam aus der Welt, ich wusste, was ich dann las. Ich habe die Ehebücher gekannt von heiligen Männern. Ich habe die Ehebücher gekannt der Gemeinde Jesu und dann schlagartig vor vielleicht 10 Jahren brach die Psychologie in die Kreise der Gläubigen ein und damit brach der Dreck ein. Und dieser Punkt der Heiligung, der wird vom Teufel raffiniert umgangen, indem er die Gemeinde nach außen hin heilig darstellt und hinter der Kulisse untergräbt er die Heiligen durch Schundliteratur. Ich habe ein Buch daheim, ich habe das gekauft in guter Meinung. Ich habe eine ganze Sammlung von solchen Werken. Ich habe die gekauft, fast keins gelesen, muss ich ehrlich dazu sagen. Ich habe ein Buch daheim, als ich das Buch las, Ich konnte bloß nur eins sagen, Pornografie, bis zur vollen Befürwortung der Abtreibung am Schluss. Wenn dein Gewissen Ja sagt, dann kannst du. Alles da. Ein frommer Verlag, ein anderer Ältester einer Gemeinde war begeistert, sagt zu mir, das Buch ist super. Habe ich gesagt, hast du es auch gelesen, was da drin steht? Hier unterläuft der Teufel den Willen Gottes nach Heiligung auf diesem Sektor. Und hier ist höchste Zeit, dass die Gemeinde wieder heilig wird. Ich überspringe mal die eine Stelle in dem 1. Petrus 1, Vers 2. Nach der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Heiligung ist ein wesentlicher Bestandteil. Ich bin gereinigt durch das Blut Jesu, um geheiligt zu sein, um diesen Zustand der Heiligkeit, den das Blut Jesu herbeiführt, in meinem Leben auszuleben. Das ist Heiligung. Indem ich alles, was die Bibel über mich sagt, auch von der Wirkung des Opfers für mich persönlich wirklich anwende. Ich erzähle Geschichte. Es sind bestimmt viele dabei, die haben die Geschichte schon oft gehört, aber ich möchte sie wieder erzählen. Weil ich habe lange nicht begriffen, was Heiligung ist. Ich habe gekämpft. Ich kam von der Heiligungsbewegung. Ich habe mich verkrampft. Ich habe versucht, selber heilig zu sein. Da war ich beim Friseur. Ich bin oft beim Friseur. Und mir war es langweilig. Ich hatte kein Neues Testament dabei. Ich war zu faul, hektisch. Und dann wollte ich eine Zeitung einfach lesen aus Langeweile. Ich hatte keine unsaubere Absicht, aber mir war es langweilig. Dann habe ich mit dem Herrn gehandelt im Gebet. Herr, ich nehme jetzt die Zeitung, du weißt, ich will nichts Unsauberes lesen, aber mir ist langweilig. Typisch, ich habe gar nicht gewartet, ob der Herr Ja oder Nein sagt, ich habe sie gelangt. Habe dann angefangen zu lesen, nach 5 Minuten war ich beschmutzt. Habe die Zeitung wütend zurückgeworfen. Ich weiß nicht, was die anderen so dachten, wenn es jemand beobachtet hat. Habe begonnen, mich vom Herrn zu beugen. Ich bin dann zwar gereinigt durch das Blut Jesu aus dem Friseursalon raus, aber ich war geknickt, weil ich sagte, Niederlage. In der Zwischenzeit hatte ich Römer 6 begriffen. Du bist mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Galater 2, 19, folgende. Also halte dich dafür. Römer 6, 11. Ich glaube 4 oder 6 Wochen später Friseur. Selbe Situation. Hektisch, keine Zeit, kein neues Testament. Langweilig, Wartezeit. Zeitung liegt wieder vor mir, selber Vorgang. Ich will wieder beginnen, mein Spiel abzuziehen. So ist Fleisch. In dem Moment bringt mir der Herr durch den Heiligen Geist die Bibelstelle in Erinnerung. Weißt du nicht, dass du mit Christus gekreuzigt bist? Ich werde es nie mehr vergessen, das Erlebnis. Ich habe dann nur kurz die Augen geschlossen, bete zum Herrn Jesus und sage, Heiland, ich danke dir, dass ich mit dir gekreuzigt bin und jetzt halte ich mich dafür. Und innerhalb von Bruchteil einer Sekunde war jedes Bedürfnis, eine Zeitung zu ergreifen, wie abgeschnitten. Heiligung ist immer Reaktion auf das vollkommene Opfer. In 1. Thessalonicher 5, Vers 23 teilt uns dann die Bibel mit. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Das ist eine klare Aussage. Durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib werden unsträflich bewahrt bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist der, der euch beruft, er wird es auch tun. Das heißt, der Wille Gottes ist Heiligung nach Geist, Seele und Leib. Jetzt ist die Frage, was ist denn Heiligung? Kann ich Heiligung durch äußere Dinge ausdrücken? Teilweise ja, teilweise nein. Aber etwas ist sicher. Heilig bedeutet im Alten Testament Gott gehörend. Und wenn etwas geheiligt wurde für den Herrn im Alten Bund, dann wurde es mit Blut besprengt. Und sobald es mit Blut besprengt war, hat es Gott in Besitz genommen. Das war das, die Heiligung. Dann wurde es gesalbt und damit gehörte es Gott. Wisst ihr, das ist so einfach Heiligung. Durch das vollkommene Opfer am Kreuz vor Golgatha bin ich für Gott, den Vater, erkauft mit dem kostbaren und teuren Blut Jesu. Und jetzt ist Folgendes. Jetzt praktisch will Gott, dass jeder Teil meines Herzens, so wie im alten Bund zum Beispiel der Tempel gesalbt wurde, und mein Herz ist ein Tempel des Heiligen Geistes, dass jede Kammer des Tempels zuerst ausgeräumt wird, gereinigt wird und dann gesalbt wird. Beim Hohepriester kam das Blut zuerst und dann kam das Öl. Das Öl durfte nur auf die Stelle getan werden, wo vorher das Blut war. Und so ist es auch in unserem Herzen. Der Heilige Geist nimmt nur Bereiche meines Herzens in Besitz, die vorher gereinigt sind durch das Blut Jesu. Und das ist Heiligung. Nicht ein Krampf, sondern Herzenshingabe an den Herr Jesus. Ausliefern meines Egos, meines Ichs, meines Willens, meiner Fleischlichkeit, meiner Wünsche. Wisst ihr, und ausliefern, vor allem bei der Gläubigen, des Beleidigtseins. Ausliefern. Und erkennen, dass es gekreuzigt ist. Neid, beleidigt sein, Hochmut, eigene Ehre, das sind die Sünde der Gläubigen. Und hier das Kreuz drüber gehen zu lassen, anzuerkennen, dass ich gestorben bin für diese Dinge, das ist Heiligung. Und das ist der Wille Gottes, im tiefsten Grunde. Nach Geist, Seele und Leib. Der Geist wird geheiligt bei der Wiedergeburt. In dem Moment, wie ich wiedergeboren werde, ist der Geist geheiligt. Die Seele wird geheiligt durch das Gekreuzigtsein mit Christus, indem ich diese große Wahrheit des Opfers erfasse im Glauben. Und der Leib wird letztendlich geheiligt, am Schluss endgültig geheiligt durch die Auferstehung von den Toten. Jetzt kommt natürlich was ganz Wichtiges. Wenn ein Gläubiger sich nachhaltig weigert, die anderen Gläubigen, die Heiligen zu lieben, nochmals, dass er mich richtig versteht, nicht den Kompromiss zu machen mit Zusammenarbeit, sondern die Gläubigen, die wirklich wiedergeboren sind, zu lieben, ihnen zu dienen, wirklich voll Glaube, voll Liebe und voll Dankbarkeit Gott zu dienen, Gutes zu tun, wo sie können, in der Heiligung zu leben, ihr Gefäß untadelig zu bewahren. Wenn ein Gläubiger sich weigert, das zu tun, dann erfährt er nicht den Willen Gottes für sein Leben. Sondern dann blüfft ihn der Engel des Lichts. Dann kommt der Teufel und führt ihn in die Falle. Dann führt ihn der Teufel in die Gebundenheit, in den Fallstrick aus 2. Timotheus 2, Vers 25. Wo dann auch Männer Gottes, die mal Männer Gottes waren, oder auch Frauen, die wirklich Gott gedient haben, so vom Teufel umgarnt werden, dass du sie nicht mehr kennst. Die Bibel sagt, es gibt nur ein Mittel aus dieser Falle heraus. Das heißt Buße. Und Vollerkenntnis des eigenen Zustandes, Vollerkenntnis des Opfers, Vollerkenntnis des Willens Gottes, dass man zurückgeht und sich neu aneignet, was der allgemeine Wille Gottes ist und sich Gott zuerst mal hier auf den Altar legt. Und dann kann man fragen nach dem persönlichen Willen Gottes, wenn man der erste Teil tut. Hier haben wir große Beispiele. Epheser 5, Vers 1 bis 21 geht voll durch. Wo es heißt, keine Gemeinschaft zu haben mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sie aufzudecken, nicht einmal unreine Dinge in der Gemeinde zu nennen, auch bestimmte Formen von Witze sind verboten in der Gemeinde Jesu, lest Epheser 5. Ich habe meinen Prediger zurückziehen müssen, weil er die Gemeinde beschmutzt hat mit dem, was er gepredigt hat. Hier ist praktische Heiligung. Wenn ich wissen will, was Heiligung ist, lest Epheser 5 ganz langsam. Und dann werdet ihr merken, wo ihr es nicht könnt. Und dort braucht ihr das Opfer Jesu. Wenn er dann mit Römer 6 kommt, dann wirkt der Herr durch den Heiligen Geist in euren Herzen praktische Heiligung. Man könnte es ganz einfach ausdrücken. In 2. Korinther 5, Vers 14 hat der Herr das ganz klar aufschreiben lassen. Ich lese mal ab Mittelteil, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Er ist darum für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selber leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. So einfach. Kein Eigenleben mehr. Nicht die Heiligung des Ego-Trips, wie Dr. Schuller es, ich drücke es mal in schwäbischen Worten aus, wie er das ausdrückt. Nicht die Heiligung des Ego-Trips, dass ich hier, sag mal, mein eigenes Fleisch noch aufpäpple. So sagt man bei uns auf der Alp, dass man aufpäppelt. Sondern fürs Fleisch gibt's bloß eine Botschaft. Tod ist die Botschaft des Fleisches. Gott hat das Fleisch gerichtet am Kreuz vor Golgatha. Das ist der Wille Gottes. Kein Eigenleben mehr. Wisst ihr, was es heißt? Römer 6, Vers 19 und 22. Ich werde es nie mehr vergessen, als ich das erste Mal öffentlich in einer Versammlung, wo ich glaubte, dass lauter Gläubige hier sind, die den Willen Gottes tun möchten, als ich das erste Mal aus der Empfindung heraus in meinem Herzen, ich hatte innerliche Leitung, predige kurz über eine Stelle und ich habe mich gewundert, habe gedacht, irgendwo habe ich halt gepredigt. Es ging darum, ich sagte so sinngemäß, und wenn jemand noch raucht, nachdem er 5 Jahre bekehrt ist, dann stimmt was nicht. Und ich habe nicht einmal geahnt, was ich für eine Bombe gezündet habe. Ich habe ja nicht gewusst, dass in der Gemeinde mindestens ein großer Dauerraucher war. Und dann hat er mir gesagt, du lässt den Sinai donnern. Du bringst das mosaische Gesetz, weil ich sagte, das ist Sünde. Wir sind hier eine ganze Fehlschaltung. Das hat mit Gesetz nichts zu tun. Das ist die Forderung des Willens Gottes nach Heiligung. Hier sagt nämlich Römer 6, Vers 19, ich muss menschlich davon reden wegen der Schwachheit eures Fleisches. Gleich wie ihr eure Glieder in den Sklavendienst der Unreinigkeit unter Gesetzwidrigkeit gestellt habt, um gesetzwidrig zu handeln, so stellt nun eure Glieder in den Sklavendienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Wisst ihr, das ist ein ganz einfaches, ja, das ist eine Gleichung, fast eine mathematische Gleichung. Gebunden an den Herrn, frei von der Sünde. Frei vom Herrn, gebunden an die Sünde. Ist immer das Gleiche. Versteht? Wenn ich an den Herrn gebunden bin, bin ich frei von der Sünde. Bin ich frei vom Herrn, dass er mich nicht beherrscht, kommt automatisch die Bindung der Sünde. Ist eine Regel. Je weiter ich vom Herrn weggehe, je mehr gehe ich in die Sünde hinein. Ist normal. Und der Wille Gottes ist, dass ich frei bin von Bindungen. Der Herr will ein heiliges Volk, ein freies Volk, ein Volk, das ihm ehrlich, aufrichtig, mit dankbarem Herzen dient, das die Erlösung, das ist mir ganz wichtig, nicht theoretisch im Kopf begriffen hat, sondern im Herzen. Wisst ihr, jetzt guckt euch einmal an, was sich teilweise auch abspielt, wenn das Brot gebrochen wird. Wenn die Gläubigen eigentlich ehrlichen Herzens Gott anbeten sollten für das vollkommene Opfer. Ich habe schon alles erlebt. Ich habe schon erlebt, dass Brüder aufstanden und missionarische Bericht gaben. Es gibt die unglaublichsten Dinge in so einem Rahmen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil die Gläubigen nicht begriffen haben, um was es geht. Dass alles, was sie tun, alles, was sie haben, alles, was sich in ihrem Leben abspielt, auch geistlich, das haben sie letztendlich von diesem vollkommenen Opfer, von diesem gebrochenen Leib und von diesem vergossenen Blut Jesu. Unter dem Kriterium kann man relativ leicht erkennen, wo ein Gläubiger steht. Wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Du musst ihm nur zuhören, was er erzählt, und du weißt, was drin ist. Das ist ganz einfach. Sagt mein Hautarzt auch immer, was drin ist, kommt raus. Wenn ich ihn frage, warum ich einen Ausschlag habe, sagt er, was drin ist, kommt raus. Und so ist im Herzen auch der Gläubigen, was drin ist, kommt raus. Du musst nur gut hören, was so ein Gläubiger von sich gibt. Es gibt nichts Schöneres, aber auch nichts Schlimmeres, wie Gebeten zuzuhören der Gläubigen. Hebräer 12, Vers 14. Jage nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Das heißt, der Heiligung nachzujagen, heißt automatisch auch dem Frieden nachzujagen mit jedermann. Es gibt aber eine Bibelstelle, die sagt, so viel an euch liegt. Manchmal will mit mir jemand keinen Frieden, ich kann ihn nicht zwingen. Aber mein Ziel muss es sein, Friede herbeizuführen. Ich habe heute Krach gehabt mit der Kreditsachbearbeiterin. Wenn ich euch erzähle, was ich im Fleisch am liebsten mit ihr gemacht hätte, das kam wie ein Stau, wie ein Emotionsstau. Ich war kurz drauf, das Telefon zu ergreifen. Da kam mir der Herr zu Hilfe. Ich konnte nicht telefonieren. Da kam eine Kundin. Und die Kundin hat geschwätzt. Das war gut. Und dann nach der Kundin kam wieder jemand. Es kam wieder jemand und wieder jemand. Und je länger das ging, je ruhiger wurde ich. Eine Stunde vorher war das Gespräch völlig anders verlaufen. Und plötzlich habe ich gewusst, du musst jetzt etwas hier jemand zurechtweisen und dem Friede trotzdem nachjagen. Am Schluss war ich fasziniert. Am Schluss war trotz aller Meinungsverschiedenheit Friede. Wisst ihr, welches Gebet ich sicher in der Bank am öftesten gebetet habe, im unteren Stock? So oft habe ich noch nie was gebetet, indem ich runtergehe in den unteren Stock und dann einfach aus dem Jesaja 9 bete, Herr Jesus, sei Friedefürst zwischen mir und dem Bankdirektor. Sei Friedefürst zwischen mir und dem Hausmeister. Sei Friedefürst zwischen mir und dem Kassier. Sei Friedefürst zwischen mir und dem Kunde X. Wisst ihr, ich weiß, was ich da nötig habe. Ich habe dann festgestellt, in der Regel sieht ja der Herr das elende Herz. Und wenn das Gebet aus ehrlichem Herzen kam, in der Regel trat dann der Friedefürst in Aktion. Aber ihr versteht, Heiligung heißt, ich muss dem Friede gegen jedermann nachjagen. Jetzt können wir sagen, das ist alles so kompliziert. Das sind ja schon 10 Punkte, die ich beachten muss. Und diesen allgemeinen Wille Gottes. Ja, was ist dann mit dem spezifischen Willen Gottes? Johannes 7, Vers 17, das Einfachste, was es gibt, sagt der Herr Jesus, will jemand seinen Willen tun, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott sei, oder ob ich aus mir selber rede. Wer den Willen Gottes tun will, der wird auch erkennen, was der Wille Gottes ist. Ist jetzt abgeleitet von dieser Stelle. Das Problem ist immer, dass man den Wille Gottes nicht tun will. Georg Müller sagte, es gibt ein ganz kleines Traktat, nur eine Seite. Wie erkenne ich den Willen Gottes? Er sagte, das größte Problem in Bezug auf Willen Gottes ist, keinen eigenen Willen mehr zu haben. Er sagt, sobald du dein Herz zur Ruhe bringst, dass du keinen eigenen Willen mehr hast, erkennst du auch den Willen Gottes. Wisst ihr, wie man sein Herz zur Ruhe bringt? Wer ist denn der Schweigsamste? Wer ist am Allerschweigsamsten? Der Tote. Wenn du wirklich mit Christus gekreuzigt, begraben bist, wenn du wirklich tot bist für dich selber, dann bist du so still, dass du die Stimme Gottes hörst. Aber je mehr der eigene Mensch, je mehr das Fleisch lebt, je weniger hörst du, was Gott sagt. Das ist das Problem. Aus dem Grund gibt auch Gott sehr präzise Anweisungen für den allgemeinen Willen Gottes. Dass wir den zuerst absolut begreifen und dann kommt erst der Schritt in den spezifischen Willen Gottes. Und ich denke, dass hier die Gemeinde letztendlich ihre Schlachten verliert. Hier verlieren die Gläubigen ihre Schlachten, indem sie nicht bereit sind, diesen grundsätzlichen Willen Gottes der Heiligung zu tun. Und dann wundern sie sich, wenn alles schief läuft. Natürlich hat jetzt auch Gott für die Gemeinde einen ganz klaren Wille. Matthäus 28, geht hin in alle Welt, das heißt Mission, tauft sie, das heißt Erwachsenentaufe, lehrt sie, Belehrung. 3 große Punkte des Willens Gottes. Und dann wird es in Apostelgeschichte 2,42 aufgegriffen, das ist wieder Evangelisation, Taufe. Und dann heißt es, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, das heißt konzentriertes Bibelstudium, in den Gebeten, also betende Gemeinde, im Brotbrechen, Gemeinde, die das Brot bricht, sich um das Opfer dreht und in der Gemeinschaft. Das ist ganz einfach der Wille Gottes für die Gemeinde. Gemeinde, die missioniert, die tauft, die keine Kompromisse macht, die im Wort Gottes zu Hause ist, die betet, die Gemeinschaft hat, die das Brot bricht. So einfach. Ist ganz kurz gerafft, der Wille Gottes für die Gemeinde. Evangelisation, Taufe, Lehre, Gemeinschaft, Brotbrecher, Gebet. Ihr könnt die Stelle nachlesen. Wenn ich als Gläubiger wirklich von ganzem Herzen mich Gott auf den Altar lege um Gott zu dienen im Evangelium seines Sohnes priesterlich, indem ich nämlich diese Wirkung des Opfers für mich annehme, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, dass mein Eigenleben ausgestrichen ist, dass mein Ego, mein Fleisch, diese unmögliche alte Natur gerichtet ist zum Kreuz vor Golgatha, bereit bin, für die Heiligen zu leben, voll Dankbarkeit mich um dieses Opfer drehe, wirklich das Opfer annehme in Bezug auf Heiligung, auf Reinheit meines Lebens. Und wenn ich dann wirklich auch bereit bin, in der Gemeinde den Wille Gottes zu tun, durch Evangelisation, Taufe, Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen, Gebet, wenn ich hier den allgemeinen Wille Gottes tue, dann kommt der persönliche Wille Gottes. Aber dann erst. Und Geschwister, wenn ihr das einmal überdenkt, dann merkt ihr, warum so vieles schief ging. Mir geht's heute wirklich auch darum, warum haben wir die Fehlentscheidungen getroffen in unserem Leben? Ich kenne einen gesegneten Mann Gottes. Ich verehre ihn nicht mit Menschenverehrung, aber ich habe von diesem Mann so viel lernen dürfen. Aber er hat einen Fehler in seinem Leben gemacht. Er hat die falsche Frau geheiratet. Das gab die Katastrophe in diesem Leben. Wisst ihr, der persönliche Wille Gottes wird entscheidend beeinflusst werden, ob mein Ego im Tod Jesu gehalten wird oder nicht. Ob ich das alles anerkenne. Wisst ihr, und wenn ich den wirklich allgemeinen Wille Gottes nicht tun will, dann wird es für den persönlichen Wille Gottes sehr, sehr schwer. Wisst ihr, und da kommt kein Engel. Mir hatte mal eine Schwester gesagt, weißt du, ich möchte im Liebsten am Freitag heiraten, morgen. Ich habe nur einen Wille, dass ein Engel kommt, mir ein Kuvert bringt, sagt, heute ist Freitag, heirate den, am Samstag ist Hochzeit. Habe ich gesagt, so einfach geht es nicht. So ist aber das Herz des Gläubigen. Wisst ihr, es kommt kein Engel und im Neuen Bund leben wir nicht mehr im Schauen, sondern im Glauben. Wörtlich heißt durch. Da kommt weder ein Engel, noch lege ich ein Vlies aus. Ich habe gesehen, wie der Teufel die Gläubigen durch die Fliese, die sie auslegten, ins Verderben rennen ließ. Und dann habe ich Brüder kennengelernt, die haben mir gesagt, Karl Hermann, was willst denn du? Ich bin von Gott gelehrt. Steht der Bibel. Hä? Bloß da steht ein Nebensatz. Ich bin von Gott gelehrt, die Brüder zu lieben. Habe ich gesagt, nicht, dass du direkt Offenbarung hast, war aber nicht Pfingstbewegung. Ich habe gesagt, ja, Gott hat mich doch das gelehrt, sage ich, nee, Gott lehrt dich, und das ist wichtig, dass das ein Gläubiger begreift, Gott lehrt mich letztendlich, die Brüder zu lieben. Ich habe nicht einmal direkt mit ihm geredet, er hat mir nur indirekt ausreden lassen, ich bin von Gott gelehrt. Wir waren Lehrmeinung auseinander, hat er mir ausrichten lassen, indirekt, ich bin von Gott gelehrt. Was willst du da sagen? Ich bin von Gott gelehrt, die Brüder zu lieben. Ich bin zwar in gewisser Weise von Gott gelehrt, aber ich habe das Buch. Und wenn dieses Buch an der Stelle schlüssig im Gesamtzusammenhang der Heilsgeschichte etwas anderes lehrt wie ich, dann muss ich sagen, Entschuldigung, dann haben mich getäuscht. Wisst ihr, das ist auch keine Führung, indem man sagt, ich bin mit Gott letztendlich in so einem Verhältnis, dass er mich direkt lehrt. Dann kommt eben die charismatische Szene, die Träume, Gesichter und solche Dinge hat. Sag ich doch biblisch, Joel, Gott gießt den Geist aus über alles Fleisch und dann haben wir Gesichter, Träume und so ähnliches. Wisst ihr, wenn man jetzt gar keine Theologie hat, sondern als einfältiges Gotteskind einfach Joel 3 liest, dann heißt es, nach diesem wird es geschehen. Und dann stehen wir plötzlich fest, dass hier die Ausgießung des Geistes über Israel geschrieben steht. Dann heißt es plötzlich, eure Töchter werden weissagen, eure Söhne werden Gesichter sehen, eure Jünglinge, eure, nämlich Israels. Dann muss ich sagen, was ist bei den Heiden? Dann muss ich die Bibel neu studieren, wie redet Gott zu den Heiden? Und man sieht dann ganz nüchtern, der neue Bund lehrt, 2. Korinther 5, Vers 7, wir leben durch Glauben und nicht mehr durch Schauen. Jetzt kommt ja was Schwieriges. Gott redet nicht mehr durch Träume, nicht mehr durch Gesichter, wobei ich nicht ausschließe, dass er mal Gott einen Traum geben kann, ihr versteht mich richtig. Sondern Gott redet nicht mehr durch Träume als allgemeines Medium. Gott schickt keinen Engel, Ihr habt ja gesehen, wie die Engel kommen. Wer das Buch von Buck gelesen hat, wo die Engel kamen, die haben dann sogar Abmagerungspille verteilt. Wisst ihr, das war so grotesk, du weißt nicht, sollst du lachen oder sollst du weinen, wenn du diese Bücher liest. Die waren dann 2,20 groß, hatten leicht gewelltes Haar, lockere Kleidung, gell, du kannst nur lachen, wenn du das siehst. Wo es zum Weinen ist. Dass Gott so nicht mehr redet, das sieht man im Neuen Bund. Aber es kommt eine ganz wichtige Frage. Wie redet Gott zu mir und zu dir ganz konkret? Wenn ich und du, wenn wir zwei bereit sind, den allgemeinen Wille Gottes zu tun, wie geschieht dann der allgemeine Wille Gottes in Bezug auf mich? Das wird automatisch geschehen. Und wie geschieht dann als Folge davon der spezifische Wille Gottes in meinem Herzen? Hier ist was ganz Einfaches. Es ist gekoppelt in Römer 12, die ersten drei Verse. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringet als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Dies sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passet euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasset euch verändern in eurem Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes, um prüfen zu können, was der Wille Gottes sei, der Gute, Wohlgefällige und der Vollkommene. Das Programm, so einfach. Die Bibel sagt, Hingabe. In der Stelle steht eindeutig die Bedingung, dass ich das spezifische Wille Gottes erkenne, ist das Tun des allgemeinen Willen Gottes. In Hingabe, in Heiligung, indem ich mein Wesen verändern lasse, indem ich in dieser Erneuerung des Heiligen Geistes lebe. Das ist nichts anderes wie Heiligung im Endeffekt. Und dann sagt er etwas. Wenn ein Gläubiger das tut, dann bin ich fähig zu prüfen, was der Wille Gottes ist. Als Folge des Gehorsams in Bezug auf den allgemeinen Willen Gottes bin ich in der Lage, den spezifischen Wille Gottes für mein Leben zu erkennen. Ja, jetzt fragt mich wie. Und das ist das Fantastische, was Gott getan hat. Wenn einer den Menschen kennt, dann der Schöpfer. Er hat einmal erlebt, wie der Mensch ihm davonlief. Sobald der Mensch aus sich heraus zu etwas fähig ist, das heißt im Alten Bund, als Jeschurun fett wurde, als es Israel gut geht, da ließ es den Herrn fahren. Und so ist auch der Gläubige. Das heißt, die Bibel lehrt nicht, wie man den Wille Gottes gemäß Römer 12, 1 bis 3 erkennt. Sie gibt Anhaltspunkte, sie gibt Anleitungen, aber sie gibt kein spezifisches Programm, wo ich genau sagen könnte, so und so und so und so und so erkenne ich den Wille Gottes. Wisst ihr warum? Dann wären wir ja wieder autonom, dann brauchen wir den Herrn nicht. Das heißt, ich bin jedes Mal, wenn ich den Wille Gottes erkennen muss, auf den Herrn angewiesen. Und ich bin jedes Mal darauf angewiesen, dass ich bereit bin, den allgemeinen Wille Gottes zu tun. Sonst zeigt das mir nicht. Jetzt könnt ihr sagen, ja, wie erkennt man es denn? Es ist ja nicht für sich einfach und doch so kompliziert. Ich versuche mal aus der Praxis und aus der Lehre der Bibel euch beides darzustellen. Für mich ein großes Kriterium, Offenbarung 3, Vers 8. Ich weiß deine Werke, sieh, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, die niemand schließen kann. Wenn ich wirklich keinen eigenen Willen mehr habe, zu den Füßen des Herrn Jesus liege, am Kreuz von Golgatha, anerkenne, dass er über mich absoluter Herr ist. Und einmal wird das Wort, das in der deutschen Bibel mit Herr übersetzt wird, heißt im Griechischen Despot. Wörtlich, Despota. Also Absolutherrscher. Wenn ich so zu den Füßen Jesu lieg, dann ist ein Mittel, das Gott tun kann, indem er mir eine Türe öffnet. Das heißt, eine geöffnete oder geschlossene Tür kann ein Zeugnis sein. Aber wir wissen aus der Bibel, dass Gott aus zweier oder dreier Zeugen Mund redet. Das heißt, wenn ich ehrlichen Herzens keine eigene Meinung mehr habe und der Wille Gottes von Herzen tun will und es geht die Tür auf, dann habe ich von zwei Zeugen habe ich die Hälfte. Da kann ich zumindest sagen, zumindest macht der Herr einmal eine Tür auf. Ich bin bereit, durch die Tür zu gehen oder hier zu bleiben, ist mir egal. Dann habe ich das eine Zeugnis. Es gibt ein zweites Zeugnis in Apostelgeschichte 23, Vers 1. Da sah Paulus den Hohen Rat fest an und sprach, ihr Männer und Brüder, ich habe mit allem guten Gewissen Gott zu dienen gesucht, bis auf diesen Tag. Das heißt, wenn ich ehrlichen Herzens bin, wenn mein Gewissen, hier gibt es ein Manuskript, es ginge zu weit, es heute zu behandeln, wenn ich ehrlichen Herzens in meinem Gewissen Friede über eine Sache habe, gleichzeitig macht mir der Herr die Tür auf und ich bin sicher, dass wirklich, ich sage es einmal vorsichtig, kein Eigenwille vorliegt, dann habe ich schon zwei Zeugen. Dann wäre ich unter Umständen schon bereit, eine Entscheidung zu fällen. Aber es gibt ein drittes Kriterium, das eine Ableitung aus diesem Vers 23 darstellt, aus dem Zeugnis des Gewissens. Das steht in Apostelgeschichte 15, ich habe es nicht auf dem Zettel, gehört vielleicht drauf zum Draufschreiben. In Apostelgeschichte 15, da heißt es, und das ist hochinteressant, Vers 28. Es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weitere Last aufzulegen. Und das sagen die Brüder, nachdem die Apostel, die Ältesten und die ganze Gemeinde zum einheitlichen Zeugnis kam. Wenn jetzt in meinem Leben, wenn ich eine Lebensentscheidung fällen muss, ich sicher bin, dass mein Leben auf dem Altar Gottes liegt, dass ich keinen Eigenwillen habe. Es geht eine Tür auf, ich habe gutes Gewissen dabei und die Brüder raten mir nicht ab. Dann gehe ich mit voller Gewissheit durch diese Tür durch. Und ich habe in meinem Leben noch nie erlebt, dass es dann nicht gepasst hätte. Ich habe ein anderes Kriterium. Wenn die Brüder nicht da sind und ich mit meiner Frau vollständig einig bin über den Weg, wir sind sicher, wir haben keinen Eigenwillen, es ist uns egal, wir stimmen vollständig überein im Zeugnis, es ist Einheit zwischen uns zwei, die Tür ist offen, beide haben ein gutes Gewissen, habe ich noch nie erlebt, dass es falsch war. Aber es gibt noch andere Wege. Ich habe erlebt, wie ich plötzlich in meinem Geist innerlich wusste, so wie es in Römer 12 geschrieben steht, dass ich plötzlich wusste, was der Wille Gottes ist. Ich konnte es nicht erklären. Ich konnte es nicht begründen. Ich hatte kein Zeugnis. Ich hatte keine geöffnete Tür. Ich hatte aber absolut ein inneres Zeugnis, dass der Wille Gottes ist. Ich habe nie erlebt, dass, wenn ich ehrlich war, das nicht gestimmt hätte. Römer 12 sagt, du wirst es erkennen. Aber Römer 12 sagt in keinster Weise, wie? Weil wir abhängig bleiben sollen vom Herrn. Das heißt, wir können nicht hingehen wie in Apostelgeschichte 1 und es loswerfen. Es wird kein Engel kommen, sondern, Geschwister, wir müssen aufstehen aus unserer Faulheit. Wir müssen hingehen, ich sage ausdrücklich aus unserer, ich weiß, was Fleisch heißt. Wir müssen beginnen, den ganzen Willen Gottes zu tun, auch in Bezug auf Heiligung. Wir müssen bereit sein, uns auf den Altar Gottes zu legen, um dann über Römer 12 fähig zu werden, den Willen Gottes zu erkennen. Ob er es dir dann zeigt in deinem Herzen, dass du vollständig gewiss bist, ob er dir das zwei- oder dreifache Zeugnis einer geöffneten Tür gibt, ob er dir dann das Zeugnis der Brüder und Schwestern gibt, das ist seine Sache, nicht deine. Da gibt es auch keine Regel drüber. Ich habe festgestellt, wie Gott es immer anders macht. Aber ich habe noch nie erlebt, wenn wir auch als Ältesten der Gemeinde, wenn wir in einem Punkt uneinig waren, dann war es bisher immer falsch. Immer. Regel ohne Ausnahme bis jetzt. Wenn ein Bruder dagegen war, man hat es geistlich durchdiskutiert, wir kamen in der Regel immer zur Einheit. Wenn wir einheitlich gehandelt haben mit einem guten Gewissen, dann war es nie falsch. Aber jedes Mal, wenn wir das Zeugnis des Gewissens unterdrückt hatten, dann passierte es. Gott kann auch reden durch die Schrift. Es ging ihnen durchs Herz. Aber wisst ihr, ich habe zu viele Gläubige gesehen, die per Anhalter die Bibel lesen. Wisst ihr, Herr, was hast du mir zu sagen? Schlägt mal auf. Und wisst ihr, was passiert ist? Ich kenne die Geschichte vom alten Bruder. Schlägt jemand die Bibel auf und sagt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Steht, Judas ging hin und erhängte sich. Der Bruder ist natürlich nicht zufrieden, er kennt es, er schlägt das zweite Mal auf, dann kommt die Botschaft, geh hin und tue dasselbe. Wisst ihr, von wem die Botschaft war? Der hat Satan das Fleisch benutzt. Ich kann euch nur warnen, lest die Bibel nicht per Anhalter. Aber es kann passieren, wenn du deine persönliche Bibel studierst, dass plötzlich Gott das Wort dir so lebendig macht, dass durch dein Herz brennt. Und dass Gott durch das Wort auch persönlich in der Führung zu dir redet. Ist aber nicht der einzige Weg. Ich werde es nie vergessen, frisch bekehrt. Die Bank hat so seltsame Veranstaltungen, wo man schandenhalber, sagt man auf der Alp, hingehen sollte. Und dann sind meine Kollegen wieder zu einem Umtrunk aufgebrochen. Ich habe schon Tage vorher Angst gehabt, habe geschwitzt. Ich habe gewusst, im Prinzip ist Sünde, du solltest nicht. Aber ich war hin und her gerissen. Was ist jetzt richtig? Das werde ich es nie vergessen. Steht in meinen alten Bibeln allen drin. Sprüche 1, Vers 9. Ich habe stille Zeit gemacht. Ich wusste nicht damals, was in Sprüche 1, Vers 9 geschrieben steht. Ich kam in Sprüche, habe gebetet. Herr Jesus, ich bin hier ehrlichen Herzens. Zeig mir, was ich tun soll. Wie ich hingegangen habe, die Bibel studiert. Komm bis Vers 9, dort steht, wenn dich die Sünder locken, so folge ihnen nicht. Es hat eingeschlagen wie eine Bombe. Der einzige Fehler, den ich dann machte, indem ich meinem späteren Chef einmal die Bibel hielt und sagte, guck, hier stand's, wenn dich die Sünder locken, folge ihnen nicht. Ist eigentlich schwierig, wenn man jemand sagt, der anständiges Leben führt, aber nicht begreift, dass er ein Sünder ist, du bist ein Sünder. Das war dann Dummheit. Aber so hat Gott geführt. Ich erinnere mich, ich hätte auf der Bank ein Werbegeschenk, ein Kartenspiel hergeben sollen. Das Gewisse hat gezwickt, aber ich hatte nicht die Kraft, Nein zu sagen. Habe ich zum Herrn geschrien, zeig es mir. Und ich habe Unsinn, ich lese immer in der Badewanne. Ein Buch ist bisher reingefallen. Das ist dann unrettbar verloren, vor allem wenn ätherische Öle im Wasser sind. Das ist nichts mehr zu machen. Aber damals war ich noch mutiger und ich habe dann ein Buch mitgenommen über Gebet. Buch über Gebet, was kann da kommen? Ich lese ein paar Seiten weit mittendrin in meinem Dampfbad. Plötzlich kommt eine Geschichte über einen Mann, der im Gefängnis sitzt. Die Mutter bringt ihm eine Bibel. Er weist die Bibel zurück. Dann sagt sie, mein Sohn, du wirst hingerichtet. Nimm doch die Bibel. Er sagt, ich will sie nicht. Er sagt sie, warum nicht? Da kommt eine ganz einfache Aussage. Hättest du mir die Bibel in Kindertagen gegeben, du hast mir das Kartenspiel beigebracht und so kam ich auf die abschüssige Bahn. Wisst ihr, was in meiner Badewanne passiert ist? Ich hätte schreien können vor Freude. Ich habe sofort schlagartig gewusst, das ist die Antwort. Ich bin raus am anderen Tag zu meinem Chef, habe gesagt, Entschuldigung, ich kann das Werbegeschenk, dieses Kartenspiel nicht fortschicken. Er hat mich nicht einmal gefragt, warum nicht. Er hat es gewusst. Und der Kunde bekam was anderes. Ich möchte nur ein paar kleine Geschichten zeigen, um aufzuzeigen, dass Gott unterschiedlich handelt. Ich habe mal eine Berufsentscheidung gefällt. Immer wenn meine Frau und ich einig waren, dann war es richtig. Waren wir uneinig, man war an einem Punkt uneinig. Es ging schief. Wisst ihr, man sammelt sich dann im Lauf der Zeit, ich sage es mal vorsichtig, ein Erfahrungspotenzial, wie Gott redet und kriegt auch ein Gespür dafür, wie es im Hebräerbrief auch mal geschrieben steht, was heißt, dass man praktisch in Hebräer 5, Vers 14 geübte Sinne bekommt durch Übung zur Unterscheidung des Guten und des Bösen, auch des guten und bösen Weges im eigenen Leben. Man wird reif, das gehört mit zum Erwachsensein. Wisst ihr, ein kleines Kind weiß nicht, dass es nicht in den Ofen darf. Ein Erwachsener begreift es von sich aus. So geschieht geistlich ein Reifeprozess im Herzen, dass man den Wille Gottes auch erkennt. Aber wisst ihr, das alles ist theoretisch. Wir müssen ganz klar wissen, was müssen wir praktisch tun. Das ist theoretisch. Jetzt weiß jeder, wie es geht. Ich muss den allgemeinen Wille Gottes tun, dann zeigt mir Gott den spezifischen Willen. Aber wie gehe ich jetzt ganz praktisch vor? Hier ist was ganz Wichtiges. Es geht über meinen Willen. In Epheser 5, Vers 7 steht nüchtern, und zwar im Schlussteil, von diesem ganzen Absatz, das ist eigentlich der Vers 10, prüfet also, was dem Herrn wohlgefällig sei. Das ist Imperativ, das ist Befehlsform. Das heißt, Gott will, dass ich den Wille Gottes suche. Vers 17, darum seid nicht unverständig, sondern suche zu verstehen, was der Wille des Herrn sei. Wisst ihr, und hier muss man sagen, suchet. Das heißt, ich muss den Willen Gottes suchen. Suchet, so werdet ihr finden. Wenn ihr ihn sucht und ihn nicht findet, dann stimmt was nicht. Aber die ganze Bibelstelle heißt so, bittet, so wird euch gegeben. Wenn er das nicht erlebt, dann heißt, suchet, so werdet ihr finden. Nämlich in dem Fall, was hindert? Und dann klopft wieder an, dann kommt wieder. Das heißt, ich muss ausräumen. Ich muss bereit sein, alles wegzuräumen, was die Erkenntnis des Willens Gottes hindert. Ich muss ihn aber willentlich suchen. Wisst ihr nicht, dass man allgemein hier runterbetet, sondern dass man betet, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Geht einmal durch die Reihen der Gemeinden und der Versammlungen und fragt einmal jeden der Gläubigen ernsthaft und seht ihm dabei in die Augen und fragt ihn ernsthaft. Weißt du, was der Wille Gottes für dein Leben ist? Was hast du für eine Berufung vor Gott? Was ist deine Gabe? Was ist deine Aufgabe? Was hat Gott für ein Ziel mit dir? Fragt einmal ernstlich. Ihr werdet erschrecken, was für Antworten kommen. Ich habe noch nie so eine Bewegung innerhalb der Gläubigen gesehen, wie wenn man ihnen predigt, suche deine Berufung. Da siehst du plötzlich, wie sie nervös werden, wenn man eingeschlafen ist in seiner Bürgerlichkeit und nicht mehr den Willen Gottes gesucht hat. Kolosser 1, Vers 9. Weshalb wir auch von dem Tage an, da wir es vernommen haben, nicht aufhören, für euch zu beten und zu bitten, damit ihr erfüllt werdet mit der Vollerkenntnis seines Willens, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr dem Herrn würdig wandelt. Das heißt, ich muss letztendlich den Wille Gottes tun und kennen, mit Vollerkenntnis, dass ich überhaupt würdig wandeln kann. Ihr begreift. Es geht geistliches Leben in der Regel gar nicht, wenn ich nicht den Wille Gottes studiere. Das ist eine ganz praktische Sache. Wisst ihr, wenn ihr das Losungsbüchlein lest oder drei Verse oder drei Abschnitte jeden Tag in der Bibel, dann braucht ihr sehr lang, bis ihr den Wille Gottes kennt. Man muss die Bibel studieren, dass man den Wille Gottes erkennt. Sein Wort ist die geoffenbarte Wahrheit. Und dann sagt Hebräer 10, Vers 35, wie soll ich es denn tun? Wie soll ich Gott suchen? Wie soll ich sein Wille zu erkennen suchen, auch im Wort? Vers 36, Ausdauer tut euch Not, damit ihr nach Erfüllung des göttlichen Willens die Verheißung erlangt. Mit Ausdauer den Wille Gottes suchen und tun, dann löst auch Gott die Verheißungen ein. Mit Ausdauer. Ihr begreift. Wisst ihr, ich bin auch ein Typ, wenn mich fragt, wann ich es brauche denn, die Hose zum kürzer machen, muss alle Hose kürzer machen, 5 cm ist einfach, stimmt was nicht, der Proportion. Oder wenn ich von meinem Bruder ein Buch möchte oder eine Diskette möchte und er fragt mich, wenn brauchst du es denn, dann möchte ich am liebsten immer sagen, gestern. Ich bin total ungeduldig. Und die Bibel sagt, aber wenn es um den Wille Gottes geht, dann brauchst du Ausdauer. Dann musst du unten bleiben. In aller Konsequenz, Hypomonie heißt das Wort, unten bleiben. Einfach ausdauern, standhaft, einfach in der Situation ausharren, bis der Wille Gottes klar ist und bis er getan ist. Das heißt, es geht nicht billig, es geht hier letztendlich über Hingabe. Denn 1. Petrus 3, Vers 17, denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es so haben will, ihr leidet für Gutes als für Böses tun. Ich muss bereit sein, Geschwister, ich muss bereit sein, die Führungen Gottes anzunehmen, es sei gut oder böse, auf den ersten Blick. Hiob, haben wir von Gott nicht das Gute angenommen, können wir nicht auch das Böse annehmen? 1. Petrus 4, 2, er redet von denen Menschen, die im Fleisch gelitten haben. Wir müssen uns bewusst sein, dass der Wille Gottes nicht immer das ist, der persönliche, was uns gefällt. Oft hat Gott einen persönlichen Erziehungsweg, der unserem Fleisch zuwider ist. Und dann zeigt sich, ob wir echt sind. Wir bereit sind, dann den Wille Gottes trotzdem zu tun. Das ist ganz wichtig. Nicht nur suchen, sondern letzte Bereitschaft, wirklich den Wille Gottes zu tun. Selbst wenn er unangenehm ist. Johannes 9, 31. Wisst ihr, da gibt es die berühmte Geschichte von Petrus. Er hat ein Wort gesagt, das nicht geht. Er sagte zum Herr Jesus, keineswegs, Herr. Das geht nicht. Zum Herr kann man nur ein Wort sagen. Ja, Herr. Aber niemals keineswegs. Das heißt, das uneingeschränkte Ja. Und hier gibt es noch so ein Kriterium. Man könnte fast sagen, einen Gradmesser. Johannes 9, Vers 31. Wir wissen, dass Gott nicht auf Sünder hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Wenn jemand bereit ist, den Willen Gottes zu tun, dann erhört er die Gebete. Und nichts hat mich so in die Heiligung getrieben, nichts hat mich so nach der Frage nach dem Willen Gottes aufgestachelt, wie unerhörte Gebete. Was denkt ihr, wie oft ich schon gebetet habe? Herr Jesus, vergib mir, dass du meine Gebete nicht erhören kannst. Als ich dann später erwachsener wurde, dann habe ich zum Vater gebetet. Und ich wusste, dass der Vater meine Gebete, obwohl ich durch den Herr Jesus zu ihm kam, nicht erhören konnte, weil ich nicht bereit war, seinen Wille zu tun. Und ich denke, dem Punkt müssen wir sensibel werden. 1. Johannes 5, Vers 14 und folgende, wenn er die ganze Passage liest. Das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten, er uns hört. Wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Da gehört einfach dazu, wenn man um bestimmte Dinge betet, die der Wille Gottes sind, dass man es in voller Glaubenszuversicht anwendet. Geschwister, und alles, was mit dem Wille Gottes zu tun hat, alles, was mit dieser Heiligung zu tun hat, alles, was auch mit der persönlichen Führung zu tun hat, geht über einen einzigen Weg. Und der steht in Epheser 6, Vers 6. Nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes von Herzen tun. Hier steht wörtlich aus der Seele heraus. Das heißt, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte. Und das ist der Schlüssel. Ich muss bereit sein, den allgemeinen und den speziellen Willen Gottes, egal wie er sich anhört, von ganzem Herzen zu tun. Dann antwortet Gott mit Bestätigung. Wisst ihr, und wo das nicht ist, das sind die enttäuschten Gläubigen. Da ist nicht die überfließende Freude eines Paulus. Da ist nicht das reiche Leben der Heiligen. Weil einfach dieser Grundsatz aus Römer 12 nicht beachtet wird. Durch Hingabe kommt man zur Erkenntnis des spezifischen Willens Gottes. Und durch den zweiten Schritt der Hingabe wird es dann realisiert. Es gibt eine Stelle, die habe ich früher immer überlesen. 2. Korinther 8, Vers 5. Da stand ganz nüchtern. Sie gaben sich hin. Das ist der Wille Gottes. Sie gaben sich hin, zuerst dem Herrn, dann uns, durch den Willen Gottes. So einfach funktioniert es. Ich gebe mich hin, zuerst dem Herrn, durch den Willen Gottes, in der allgemeinen Erfüllung des Willens Gottes, in der Heiligung. Und dann kommt der zweite Schritt, dann sagt der Herr, und jetzt geh zu dem und dem. Dann kommt die persönliche Berufung. Zwei klar gegliederte Schritte in der Bibel. Und dann kommen die persönliche Berufungen. Da kann man schreiben wie in Paulus. Paulus, berufener Apostel durch Gottes Willen. Wisst ihr, was er aber immer wieder betont in allen seinen Briefen? Er ist nicht nur berufener Apostel, sondern er ist ein Sklave Jesu Christi. Es gehört immer zusammen. Ein wahrer Sklave wird auch das erkennen, was Gott mit ihm vorhat. Und dann Römer 15, Vers 32. Auf dass ich durch Gottes Willen mit Freuden zu euch komme, um mich mit euch erquicke. Und das ist dann die persönliche Führung, die persönliche Berufung. Paulus sagt nicht, ich habe Lust, nach Rom zu kommen. Ich bin so ein gesegneter Mann Gottes. Rom hat meinen Dienst nötig. Sondern er sagt was ganz anderes. So Gott will, komme ich nach Rom. Das ist das große Geheimnis. So Gott will. Wisst ihr? Ich habe zum Beispiel ein Kriterium. Wenn mich jemand anruft und fragt, ob er predigen soll, dann ist in meinem Hinterkopf immer ein Wort mit vier Buchstaben. Das heißt immer Nein. Weil der ist bewährt, den der Herr empfiehlt und nicht, der sich selber empfiehlt. Das ist ein großes Geheimnis. die persönliche Führung. Ich gehe nie irgendwo hin und sage, ich komme. Ich sitze immer auf meinem Stuhl und warte, bis ein Ruf kommt. Der Herr ist es, der ruft, nicht die Menschen. Aber schönsten hat es der Herr zusammengefasst, in Johannes 7, Vers 17, mit dem möchte ich auch nochmal aufhören, wo er ganz nüchtern sagt, will jemand seinen Willen tun, der wird inne werden, das heißt, er wird erkennen, ob diese Lehre von Gott sei oder ob er aus sich selber redet. Genau das, was beim Herr Jesus passiert ist, wird beim Willen Gottes geschehen. Wenn jemand wirklich will, dann geht die Türe auf. Wisst ihr, und dann brauchen wir nicht mehr das Los. Und ich denke jetzt, mit dieser Ausrüstung über den Wille Gottes können wir jetzt auch, wenn wir weitergehen, in Apostelgeschichte 2 und folgende, können wir jetzt auch plötzlich die Gläubigen beobachten, ganz praktisch, wie sie den Willen Gottes realisiert haben. Wir können aber auch beobachten, wie sie ihn erkannt haben. Dann gehen plötzlich Türe auf. Ich möchte beten zum Schluss. Ja, Jesus, ich danke dir einfach, dass du gehorsam warst, die Himmel verlassen hast und dieses große, vollkommene Opfer am Kreuz vor Golgatha dargebracht hast, auf das jeder von uns in der Lage ist, den Wille deines Vaters im Himmel zu tun. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für die unaussprechliche Gabe deines Sohnes und dass du in unserer Herzen Wohnung gemacht hast durch den Heiligen Geist, für diese große Gnade und dass du in deinem Wort uns alles so klar hinterlassen hast. Und ich habe nur eine Bitte für mich persönlich und für meine Geschwister. Gib uns Gnade, deinen Wille, alles, was allgemein ist, von ganzem Herzen zu tun und dann auch persönlich zu den Füßen des Kreuzes zu liegen, dem Lamme zu folgen, Schritt für Schritt, auf dass unsere Tritte nie wankend werden, weil wir dir, Herr Jesus, dem Lamme nachfolgen. Gib uns Gnade. Du weißt, wo jeder von uns steht persönlich. Ergreif du uns persönlich an der Hand und hol uns dort ab, wo es notwendig ist. Führ uns hinein in den vollkommenen Wille Gottes für jeden von uns. Und dafür danke ich dir. Amen.